Sorry nochmal an die Technik, ich habe nur bis M geschoben, aber ich war hoffentlich trotzdem zu hören. Zwei Frauen unterhalten sich auf der Straße über die neuesten Ereignisse in der Nachbarschaft. Haben Sie schon gehört? Frau Müller spricht nicht mehr mit ihrem Mann. Warum denn nicht? Sie hat ihn um 50 Euro für den Schönheitssalon gebeten. Na und, was ist denn dabei? Er hat ihr 500 Euro gegeben. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Unsere Gesellschaft hat ein festes Wertesystem. Schönheit, Erfolg, Intelligenz, Reichtum. Daran erkennt man, ob jemand wer ist. Ob jemand ein wertvoller Mensch ist. Wirklich wertvolle Menschen sind scheinbar schöne Menschen. Sportlich und beruflich sehr erfolgreich, intelligent. Viele Menschen werden in dieses System als Verlierer geboren, weil sie keine dieser Leistungen vorweisen können. Wenn ich in der Bibel lese, dann muss ich feststellen, das Wertesystem unserer Gesellschaft ist ziemlich daneben. Es zeigt die Sündhaftigkeit des Menschen. Weil Menschen sich von Gott getrennt haben und ihren Wert und ihre Würde nicht mehr von Gott empfangen, haben sie sich eigene Maßstäbe geschaffen. Sie mussten. Und diese Maßstäbe knechten Menschen. Menschen kommen auf diese Welt und wollen wissen, wer bin ich? Bin ich wer? Bin ich wertvoll? Was macht mich wertvoll? Nur wenn andere es ihm sagen, erhält ein Mensch darauf eine Antwort. Niemand kann sich diese Fragen selbst beantworten. Unser Selbstbild, unser Selbstwertgefühl empfangen wir von anderen. Eltern haben darum gegenüber ihren Kindern eine hohe Verantwortung. Haben deine Eltern dich wissen lassen, du bist wertvoll? Egal wie schön, egal wie sportlich, egal wie intelligent du bist wertvoll, weil Gott dich gewollt hat und Gott dich geschaffen hat. Doch wie können Eltern dieses Selbstwertgefühl ihren Kindern vermitteln, wenn sie es vielleicht selber nicht glauben? Der amerikanische Psychologe und Seelsorger Dr. Robert McGee schreibt in seinem Buch Suche nach Bedeutung: Ohne Gott und sein Wort haben Menschen nur ihre Fähigkeiten und die Meinung anderer als Grundlage ihres Selbstwertgefühls und dann bestimmen ihre Lebensumstände letztendlich, wie sie sich fühlen und wie sie von sich denken. Noch einmal, ohne Gott und sein Wort haben Menschen nur ihre Fähigkeiten und die Meinung anderer als Grundlage ihres Selbstwertgefühls und dann bestimmen ihre Lebensumstände letztendlich, wie sie sich fühlen und wie sie von sich denken. Was glaubst du? Bist du wer? Bist du ein wertvoller Mensch, ein wunderbarer Mensch? Wir haben es vorhin gehört, in Epheser 2, Vers 10 steht, dass wir Gottes Schöpfung sind, geschaffen zu guten Werken. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Christus Jesus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir eigentlich nun, was für uns vorbereitet war durch Gott. Im Psalm 139 lädt Gott uns dazu ein. Sieh dich mal mit Gottes Augen. Du bist ein einzigartiges, wertvolles Geschöpf Gottes. Du bist von Gott wunderbar geschaffen. Du bist eben Gottes Meisterstück. In Vers 13 heißt es, Psalm 139, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Luther hat es so ausgedrückt, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Heute wissen wir sehr viel mehr über die Entstehung eines neuen Menschen im Mutterleib als zu der Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde. Und doch, dieses Werden eines neuen Menschen bleibt ein faszinierendes, ein wertvolles Geheimnis. Heute können die werdenden Eltern auf dem Ultraschallbild die ersten Umrisse ihres Kindes erkennen und mit Freude und Stolz werden diese Bilder von den Eltern herumgezeigt. Gespannt warten die Eltern auf den Tag der Geburt, auf ihre Fragen: Wie wird das Kind aussehen? Was für eine Persönlichkeit wird es haben, sagt die Bibel. Das Kind wird so aussehen und von der Persönlichkeit so sein, wie Gott es gewollt hat. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Diese Nieren stehen in poetischer Weise für den ganzen Körper. Meine Nieren, mich, steht parallel nebeneinander. Das heißt, du Gott hast mein Innerstes und Äußerstes und Äußeres gebildet. Du selbst, Gott, du hast mich geschaffen. Darauf liegt hier die Betonung. Du, Gott, hast mich bereitet und gebildet. Und weil Gott selbst mich geschaffen hat, weiß ich, ich bin von Gott gewollt, so wie ich bin. In 5. Mose 32, Vers 6 hört Israel von Mose im Blick auf ihren Gott und Schöpfer: Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist's nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Weil du Geschöpf Gottes bist, verdankst du Gott dein Leben. Über viele Jahrhunderte war es so, dass ein Handwerker monatelang an einem Stück arbeitete. Er legte sein ganzes Wissen und Können in die Arbeit an diesem Stück. Und wenn es endlich fertig war, stellte er es den prüfenden Augen der Meistergilde vor, in der Hoffnung, sich den Meistertitel zu erwerben. Die Arbeit war sein Meisterstück. Und Gottes Meisterstück, das bist du. Wir haben vorhin im Kinderlied genau das gemeinsam zum Ausdruck gebracht, was Gott uns von Anfang an in die Wiege gelegt hat. Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Du bist wertvoll. Du bist wunderbar gemacht mit deinen schönen Augen. Freu dich, dass du sehen kannst, denn das war auch eine Idee Gottes. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Beinen. Freu dich, dass du laufen kannst. Auch das war Gottes Idee. Du bist wunderbar gemacht mit deinen beiden Ohren, deiner tollen großen Nase. Freu dich, dass du hören und riechen kannst. Das war Gottes Idee. Weiter im Psalm 139 sagt David: Ich preise dich. Das hebräische Wort bedeutet preisen, danken, bekennen. Das bedeutet hier: Ich erkenne und bekenne im Glauben mein Dasein als wahrhaftig gut und wertvoll an. Wäre das nicht befreiend, wenn wir das könnten? Bitten wir Gott darum, uns die Augen zu öffnen, dass wir uns selber sehen, wie Gott uns sieht. Ein Mensch bleibt immer ein wunderbares Geschöpf Gottes, auch wenn er noch so entstellt ist. Viele Menschen sind entstellt, weil sie ohne Gott leben. Menschen sind verunsichert über ihren wahren Wert. Menschen suchen sich Vorbilder, von denen sie meinen, dass unsere Gesellschaft sie ihnen vorgibt. Wir gehen den Weg zu diesen leeren Quellen, von denen wir meinen, dass sie unseren Durst löschen, die aber letztendlich trocken und verstaubt und wertlos sind. Gott hält uns da den Spiegel vor. Darum sagte Jesus: Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Du bist viel mehr wert, als du denkst. Das hat Jesus bewiesen, als er sein Leben für dich gab. Weiter im Psalm 139, in den Versen 15 bis 18, bedenkt David in seinem Gebet: Du Gott hast dich mir vom ersten Moment meines Daseins ganz zugewandt, mich beachtet und mein ganzes Leben gesehen. Du hast Gedanken und Absichten für mich und mein Leben. Weil du Geschöpf Gottes bist, hat dein Leben definitiv einen Sinn. Denn Gott hat einen Plan mit jedem Menschen. Zu Jeremia sagte Gott: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Diese Gegenwart Gottes umfasst auch meine Zeitläufe. Vom kunstvollen Schaffen Gottes im Mutterleib bis hin zu den Tagen, die noch werden sollen. Meine Vergangenheit liegt offen vor ihm wie ein Buch. Ich brauche mich nicht krampfhaft bemühen, mich vor Gott zu verbergen. Im Gegenteil, ich darf erfahren, welche Befreiung es ist, mit meiner Vergangenheit zu ihm zu kommen, mit Verletzungen, Enttäuschungen, Niederlagen, ebenso wie mit Versagen, Schuld und Bosheit. Ich brauche aber auch nicht in Angst zu leben vor der Zukunft, denn auch sie steht ihm exakt vor Augen. Nicht im Sinne einer unabänderlichen Festschreibung meines Weges. Die Bibel entlässt uns nicht aus der Spannung zwischen dem umfassenden Wissen Gottes und der Entscheidungsfreiheit des Menschen. Gott wird nicht alle meine Dummheiten verhindern und alles Schwere von mir fernhalten. Aber auch darin ist er da und wird sich als der führende und haltende Gott erweisen. Noch etwas können wir aus dem kunstvollen Schaffen Gottes lernen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Wir sind weder Zufallsprodukt noch menschliche Maßarbeit. In dem Bekenntnis zu Gottes schöpferischen Handelns liegt auch zugleich das Bekenntnis zur Unverfügbarkeit menschlichen Lebens, auch des ungeborenen und fehlgebildeten Lebens. Das Bekenntnis, wunderbar sind deine Werke, schützt vor Selbstverachtung. Denn es gilt auch für mich. Auch ich bin Gottes wunderbares Werk. Das enthebt mich aber nicht der Verantwortung, für mich selbst und die Entfaltung meines Potenzials Sorge zu tragen. Aber die Grundausstattung dafür, die hat Gott mir gegeben, hat Gott in mich hineingelegt. Es liegt darin auch ein Schutz vor Selbstüberhebung. Denn bei aller eigenen Leistung ist es doch Gottes Gabe und Fügung, die mich bis hierher gebracht hat. Und schließlich schützt das Bekenntnis zu schöpferischen Handeln Gottes auch vor der Verachtung des anderen und vielleicht Schwächeren. Auch er ist Gottes wunderbares Geschöpf. Wunderbar sind deine Werke. Du bist eine wunderbare und sinnvolle Schöpfung Gottes, weil du für Gott zu seiner Ehre als sein geliebtes Kind leben sollst und er dich auch dazu befähigt, obwohl du manchmal meinst, meilenweit weg von Gott zu sein. Zu Israel sagt Gott in Jesaja 43, jetzt aber, so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Stürme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und für dein Leben ganzer Völker. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Vom Aufgang der Sonne bringe ich deine Kinder herbei und vom Untergang her sammle ich dich. Ich sage zum Norden, gib her, und zum Süden, halt nicht zurück. Führe meine Söhne heim aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde. Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Fürchte dich nicht, ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir, oder bei Luther, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es ist gut, wenn jemand unseren Namen ruft, wenn wir Orientierung verloren haben. Ein überfüllter Bahnhof oder Flughafen oder eine Feier mit zahllosen Gästen, lauter unbekannte Gesichter, dann tut es gut, einen Bekannten zu entdecken, der mich mit meinem Namen anspricht, der mir das Gefühl nimmt, allein unter Fremden zu sein. In der Vorstellungswelt des Alten Testaments hat die Kenntnis des Namens oft noch eine magische Dimension. Da ist der Einfluss aus Religionen der Nachbarvölker spürbar. Namen lassen sich beschwören, verfluchen, zum Zaubern verwenden. Dann klingt es unheimlich und bedrohlich. Du bist mein. Doch der Gott, der diesen Satz spricht, ist ein anderer. Er ist in seiner Liebe so weit gegangen, uns Jesus Christus zu schicken. Vergessen wir das bitte nie. Nach dem Leben und Sterben Jesu Christi kann ich, du bist mein, nur als uneingeschränkte Liebeserklärung Gottes an mich verstehen. Zwar kann ich das manchmal kaum glauben, wenn ich in den Spiegel schaue. Oder wenn ich abends denke, was ich über den Tag über anders oder besser getan hätte, aber es ist so. Gott sagt, du gehörst immer noch zu mir. Ich liebe dich, mein Kind, weil ich dich als mein Meisterwerk geschaffen habe. Amen.